Es war halt so, wo die billig war, war Fröhlichkeit, Lustigkeit und Unwichtigkeit vom Leben, von den Alltagsproblemen. Und sie hat sich vollkommen frei gefühlt und war da aktiv in ihrer Welt.
Gerd Thumser, Jahrgang 1926, hat mit der Zeichnerin, Illustratorin und Karikaturistin Franziska Bielek viele Jahre lang zusammengearbeitet. Kennengelernt hat er sie als ehemaliger Lokalchef der Münchner Abendzeitung, gleich nachdem die Satirezeitschrift Simpel, die Nachfolgerin des berühmten Vorkriegsmagazins Simplicissimus, 1950 pleite gegangen war und deren Mitarbeiter mit einem Mal mittellos auf der Straße standen.
Die kamen dann plötzlich alle zu mir und haben gesagt, Herr Thumser, haben Sie nichts zu tun und haben Sie keine Arbeit für mich, denn der Simpel existiert ja nicht mehr. Und darunter war auch die Franziska Bielek.
Franziska Bielek ist heute weitgehend in Vergessenheit geraten. Einst zählte sie jedoch zu den absoluten Stars unter den Zeichnerinnen und Zeichnern in Deutschland. Als Zeichnerin stand sie sogar so gut wie konkurrenzlos da.
Ich kann es nur immer wieder sagen, sie war die erste und einzige Frau, die mit Zeichnen angefangen hat. Und sie war die erste weibliche Karikaturistin.
Franziska Bielek und ihr Herr Hirnbeiß. Eine Hommage an die Zeichnerin und Autorin. Von Ulrich Zwack.
Geboren wird Franziska Anna Maria Bielek am 29. Oktober 1906 in München als Tochter eines aus Böhmen zurgroßten Ehepaars. Der Vater ist Schneidermeister, die Mutter versieht den Haushalt für ihren Mann und die beiden Kinder Franziska und Alois.
Franziskas zeichnerisches Talent offenbart sich früh. Schon mit 4, 5, 6 Jahren zeichnet sie leidenschaftlich gern.
Die Lehrer halten von Franziskas Zeichenkünsten jedoch nicht besonders viel. Sowohl an der Volks- als auch auf der höheren Mädchenschule geben sie dafür immer nur einen 3er oder 4er. Mutter Bielek besitzt da offenbar mehr Sachkenntnis. Sie stellt eine dicke Mappe von Franziskas Zeichnungen zusammen und wird damit zusammen mit der Tochter beim Greisen-Akademie-Professor Eduard von Grützner vorstellig.
Eduard Ritter von Grützner gilt seinerzeit als bedeutendster Münchner Genremaler nach Karl Spitzweg. Rein von der Technik her ist er auch tatsächlich brillant. Bei der Wahl seiner Motive allerdings weniger. Beschränkt er sich doch im Wesentlichen auf die süßlich-kitschige Darstellung von Mönchen im Wein- oder Bierkeller. Mal mit Fass im Hintergrund, mal mit vollem Glas oder Krug in der Hand oder an den Lippen.
Indes genießt von Grützner den Ruf eines echten Malerfürsten. Er residiert in einer historisierenden Prachtvilla in der Nähe des Maximilianeums. Dort fällt das Urteil über das künstlerische Können von Franziska Bielek. Ja, das Mädel kann wirklich exzellent malen und zeichnen. Daraufhin darf die erst 15-Jährige von 1921 an die angesehene Münchner Kunstgewerbeschule besuchen. Das ist eine große Ehre, denn bei dieser staatlichen, ehemals königlichen Institution handelt es sich um eine der bedeutendsten Kunstgewerbeschulen in ganz Deutschland. Ihr Leiter ist seit 1912 der prominente Architekt, Jugendstilkünstler und Designer Richard Riemerschmidt.
Franziska Bielek hat trotzdem nicht viel Respekt vor der Kunstgewerbeschule. Um älter zu erscheinen, steckt sie sich die Haare hoch, denn sie will unbedingt auch Aktzeichnen lernen. Das darf man aber erst mit 16. Im Übrigen macht sie im Unterricht nach eigenem Bekunden immer nur Gaudi. Die Lehrer sind davon verständlicherweise nicht sehr begeistert. Nach 2 Jahren Bielekscher Dauergaudi platzt ihnen schließlich der Kragen. Franziska muss die Kunstgewerbeschule wieder verlassen.
Sehr traurig ist sie deswegen nicht, sondern sie wechselt ab dem Wintersemester 1924/25 einfach an die noch ehrwürdigere Münchner Kunstakademie. Dort will es ihr aber auch nicht recht gefallen.
Und in der Akademie? Da bin ich zum falschen Lehrer gekommen. Ich sollte malen. Ich habe keine blasse Ahnung von Öl gehabt und von Ölfarben.
Auch mit dem Aktzeichnen, dem sie an der Akademie endlich ausgiebig frönen darf, kann sie sich nicht wirklich anfreunden.
Ich war nur im Abendakt, da habe ich dann mich hingesetzt, habe den Akt mal gezeichnet und dann bin ich weitergerutscht. Den habe ich immer in 5 Minuten gehabt. Dann bin ich weitergerutscht und habe ihn von der anderen Seite gezeichnet, dann wieder von einer dritten Seite und dann bin ich nach Hause gegangen. War mir schon zu langweilig. Denn 2 Stunden, wenn der rumsteht oder die rumsteht, das ist ja wirklich langweilig. Wir haben auch manchmal 5-Minuten-Zeichnungen gehabt. Da sind die anderen erst mit einer Linie runtergekommen. Ich habe den ganzen Akt mit der Stellung und mit dem Aussehen schon dort gehabt.
In den 20er Jahren herrscht in München politisch ein erzreaktionärer Geist. Bayerische Separatisten wie Deutschnationalisten sind von ihm gleichermaßen infiziert. Denn in der Ablehnung der demokratischen Weimarer Republik sind sich alle einig. Als der Bierpalast-Agitator Adolf Hitler 1923 in München einen höchst stümperhaften Putschversuch unternimmt, klatscht im Nachhinein selbst das Gericht, vor dem er sich verantworten muss, unverhohlen Beifall.
Auch kulturell beugt man sich bereitwillig dem Ungeist der Zeit. Da wird zum Beispiel im Jahr 1924 der glühende Antisemit German Bestelmeier, Rektor der Münchner Kunstakademie. Kein Wunder, dass Franziska Bielek auch von der Akademie eines Tages wieder die Nase voll hat.
Und dann bin ich raus, weil wir kein Geld mehr gehabt haben.
Folglich muss sie welches verdienen. Das ist für Künstler zu allen Zeiten nicht einfach und zu der Zeit schon gar nicht. Denn inzwischen ist Hitler auf legalem Weg doch noch an die Macht gekommen. Die meisten international angesehenen Intellektuellen und Künstler in Deutschland müssen daraufhin nach und nach das Weite suchen. Ganz besonders die aus München. Denn der Führer möchte München nicht nur zum Mittelpunkt der deutschen Kunst nationalsozialistischen Zuschnitts machen, sondern auch zum parareligiösen Zentrum seiner Ideologie. Schon 1925 hat er schwadroniert:
Rom, Mekka, Moskau. Jeder der 3 Orte verkörpert eine Weltanschauung. München muss das Moskau unserer Bewegung werden. Die Bewegung ist mit München unzertrennbar verbunden, weil dort die Bewegung begründet wurde und weil dort die ersten Opfer für die Bewegung gefallen sind. Deshalb ist diese Stadt für mich und auch für die Bewegung geheiligter Boden.
Vor diesem Hintergrund wird natürlich auch die Münchner Presse gleich nach der nationalsozialistischen Machtergreifung in die Pflicht genommen und gleichgeschaltet. Mit den Zeitschriften Simplicissimus und Jugend oder der Zeitung Münchner Neueste Nachrichten und der Süddeutschen Sonntagspost sind ja gleich mehrere der führenden kritischen oder liberalen deutschen Medien in der bayerischen Hauptstadt ansässig. Hinzu kommen noch ein paar unbedeutendere, aber gleichfalls politisch missliebige Periodika wie die Boulevardzeitung Münchner Abendblatt oder die Münchner Illustrierte Presse.
Die meisten dieser Blätter erscheinen im Knorr und Hirt Verlag. Gegen ihn richtet sich deshalb der nationalsozialistische Argwohn ganz besonders. Vom Tag der Machtübernahme an sind bei den Knorr- und Hirt-Druckerzeugnissen Redaktionsdurchsuchungen, Blitzentlassungen und Inhaftierung unliebsamer Redakteure an der Tagesordnung. 1935 wird Knorr und Hirt schließlich komplett der parteieigenen Eher-Verlagsgruppe einverleibt, dem damals weltgrößten Verlagskonzern.
Im selben Jahr 1935 reüssiert Franziska Bielek erstmals als freie Zeichnerin. In Heft 8 des 40. Jahrgangs druckt die Zeitschrift Die Jugend eine Illustration der damals 28-Jährigen zum Artikel Das Gewissen ab. Chefredakteur Arnold Weiß-Rüthel höchstpersönlich ist auf sie aufmerksam geworden und veröffentlicht in rascher Folge weitere Illustrationen und kleine Bildgeschichten von ihr.
Ebenfalls noch 1935 beginnt Franziska Bielek auch für die Zeitungen Münchner Abendblatt und Münchner Neueste Nachrichten zu zeichnen. Im Folgejahr wird dann auch die Zeitschrift Simplicissimus in den Knorr und Hirt Verlag eingegliedert. Da wittert Franziska Bielek, die ja bereits für andere Periodika des Verlags arbeitet, ihre große Chance.
Und dann habe ich eines Tages gehört, dass der Simplicissimus angekauft worden ist. Und dann habe ich so einen hohen Stoß Zeichnungen in Simplicissimus gebracht und bin angenommen worden. Und der beste Befürworter war der Olaf Gulbrandsson.
Der gebürtige Norweger Olaf Gulbrandsson ist 66 Jahre alt und gilt als vielleicht profiliertester Zeichner des an profilierten Zeichnern reichen Simplicissimus. Er ist ordentliches Mitglied der Berliner Akademie der Künste und Lehrstuhlnachfolger von Hans Stuck an der Münchner Kunstakademie. Und jetzt frisst er einen regelrechten Narren an der über 30 Jahre jüngeren Franziska Bielek, deren großes Talent er sofort erkennt und nach Kräften fördert. Dazu der Ex-Lokalchef der Abendzeitung, Gerd Thumser.
Und nun kommt Folgendes. Der Lehrer von ihr war kein geringerer als der Olaf Gulbrandsson, der norwegische Zeichner, der vom Langen um die Jahrhundertwende nach München geholt worden ist und dort den Simpel hochgebracht hat auch. Der Gulbrandsson war ihr Lehrer natürlich und unersetzlich in seiner Klasse und in seinem Können. Und sie war immer noch kleines Mädchen und hat da angefangen. Der Gulbrandsson hat sie entdeckt und hat ihr eigentlich die Tricks alle beigebracht. Anders kann man das nicht nennen. Sie ist durch den Gulbrandsson auf verschiedene Möglichkeiten gekommen. Und die Zeichnungen von ihr hatten bald die Qualität vom Gulbrandsson.
Mit der Zeit verbindet Gulbrandsson und Bielek auch eine tiefe Freundschaft. Sie wird bis zu Gulbrandssons Tod im Jahr 1958 Bestand haben und stets so eng sein, wie eine platonische Freundschaft zwischen Mann und Frau nur sein kann.
Lieber Olaf, erlaube, dass ich dir achtungsvoll und hingerissen ein Bussi auf die große Zehe drücke und dir zu deinem 76. Geburtstag gratuliere.
Daneben zeichnet und koloriert Franziska Bielek einen riesigen Fuß. Vor diesem kniet ein mageres Weibsbild mit Blumenstrauß in der Hand und küsst den großen Zeh.
Launig schreibt das Geburtstagskind zurück.
Aber Franziska, was fällt dir denn ein? Was willst du mit deinem Kuss an meinem großen Podagratzeh? Komm, wo du hingehörst, an mein Herz.
Eines Tages werden die beiden ihren Briefwechsel sogar in einem gemeinsamen Buch veröffentlichen. Eins stört Gulbrandsson an Franziska bei aller Freundschaft jedoch ganz gewaltig, ihre schreckliche Klaue. Er selber befleißigt sich, wie bei seinen Karikaturen, auch in den Briefen klarer, großer lateinischer Druckbuchstaben. Bielek schreibt dagegen auch noch nach dem Krieg in einem ziemlich individuell gehandhabten Sütterlin. Das treibt Gulbrandsson schließlich schier zur Verzweiflung.
Liebe Franziska, warum schreibst du wieder gotisch? Ich kann's ja nicht lesen. Es gibt Briefe, die man gern selber liest. Nein, gotisch ist schön. Schön wie altes Chinesisch. Aber lesen kann man's nicht.
Daraufhin stellt die liebe Franziska schleunigst auf lateinische Schreibschrift um.
Als Bielek beim Simplicissimus anfängt, ist dieser längst nicht mehr das gallige Satiremagazin, das er einmal war. Zwar ist er immer noch witzig, politikkritisch, jedoch nur so weit, wie es die braunen Machthaber zulassen. Natürlich wird man im Propagandaministerium sofort auf den neuen Zeichner aufmerksam, der immer mit Fr. Bielek signiert.
Dass es sich dabei um eine Frau handeln könnte, fällt den Völkischen nicht im Traum ein. Folglich schreiben sie dem sehr geehrten Herrn Bielek höflich, aber bestimmt, er solle sich beim Zeichnen politisch bitte stets in den Dienst des tausendjährigen Reiches stellen.
Franziska Bieleks Reaktion ist schlichtweg genial. Scheinbar naiv lehnt sie das Ansinnen der köppelschen Zensoren einfach ab. Mit der Begründung:
Ich kann nicht. Ich bin ein weibliches Wesen. Politik verstehe ich nicht.
Das leuchtet den Völkischen unmittelbar ein. Denn diese Begründung deckt sich perfekt mit dem nationalsozialistischen Verständnis von der Rollenverteilung der Geschlechter, wonach Politik Männersache ist, während die Frau Kinder gebären und fürs Winterhilfswerk stricken soll. Von da an lassen die Braunhemden das vermeintliche dumme Hascherl in Ruhe. Franziska Bielek muss dem Simplicissimus keine einzige Propagandakarikatur liefern, sondern kann sich ausschließlich der Darstellung allgemeinmenschlicher Schwächen widmen.
Das tut sie mit spitzer Feder, aber nie gehässig. Denn Gehässigkeit ist ihrem menschenfreundlichen Naturell absolut fremd.
Mit den Mächtigen klüngelt Franziska Bielek grundsätzlich nicht. 1982 wird sie mit dem Poetentaler der Münchner Turmschreiber ausgezeichnet. Die Laudatio hält Richard Süßmeier, zu dieser Zeit Sprecher der Oktoberfestwirte. Er spricht auch Bieleks lebenslange Grundeinstellung der Politik gegenüber an.
Sie wird Ihnen unter anderem und neben anderem Viele sagen, aber sie wird Ihnen vor allen Dingen sagen, dass sie die Politik für ein notwendiges Übel hält, nie die größte Partei weit, überhaupt gegen die Mehren ist, dass sie einen Ingrimm gegen die Mächtigen hegt, nie buckeln würde, dass sie einen Führerschein nie besessen hat, den anderen Führer hat sie im Übrigen auch nicht mehr.
Dafür, dass sie den Führer wirklich neb Ming hat, stellt er am 31. Januar 1946 kein geringerer als Karl Valentin einen glaubwürdigen Persilschein aus. Bei Kriegsende ist sie knapp 39 Jahre alt und findet sich in der viel zitierten Stunde Null vergleichsweise gut zurecht. Als 1946 der Simpel als Nachfolger des Simplicissimus gegründet wird, ist sie von Anfang an dabei. Als die Zeitschrift 1950 wieder eingestellt wird, bewirbt sie sich hier und da und dort, hat auch hin und wieder Erfolg, doch manchmal auch unnötigen Ärger und damit verbundene Geldsorgen.
Wie es mir sonst geht? Oh mei, die Münchner Illustrierte hat mir 17 Bilder auf einmal verschlampt und ich habe nur einen Bruchteil davon bezahlt bekommen.
Dann geht es nur noch aufwärts. 1952 engagiert die Münchner Abendzeitung Franziska Bielek. Sie arbeitet für andere Zeitungen und diverse Zeitschriften, illustriert Bücher, vor allem von Mark Twain, Margarete Slezak, Peter Bamm, Leonhard Heusinger und vielen anderen. Sie bringt eine ganze Reihe humorvoller eigener Bücher heraus. Ihre Werke werden auf Ausstellungen in ganz Deutschland gezeigt. Und eines Tages erfindet sie den Herrn Hirnbeiß.
Die Frau Bielek hat mich nun überrascht. Sie hat nämlich den Hirnbeiß mitgebracht, eine Zeichnung. Und der Hirnbeiß ist seitdem eine historische Gestalt in München und lebt noch, ist jeden Tag in der Abendzeitung und wird immer noch ulkig gefunden.
Herr Hirnbeiß erfüllt so gut wie sämtliche Klischeevorstellungen, die man von einem Münchner nur haben kann. Er ist untersetzt, hat Bierbauch, Rundschädel, Gamsbarthut und einen Dackel. Seine übliche Gemütslage ist der berühmte Münchner Grant, die Hauptinspirationsquelle seiner Welterkenntnis, der Maßkruginhalt. Trotzdem bringt Franziska Bielek das Kunststück zu Wege, Herrn Hirnbeiß irgendwie sympathisch rüberkommen zu lassen. Obwohl er die Münchner vorführt, lieben sie ihn heiß. Seit 1961 liefert er in der Abendzeitung tagtäglich eine kurze, treffende Pointe zum aktuellen Geschehen in Stadt, Land oder Welt. Da hat der AZ-Redakteur Gerd Thumser fraglos einen guten Riecher.
Ich habe gesagt, lassen wir mal 10 Stück da, Franziska, und dann probiere ich es und tue die in die Zeitung rein. Und das Echo war überwältigend. Der Hirnbeiß war bis heute von Anfang an ein Renner.
Mit dem Herrn Hirnbeiß ist Franziska Bielek der entscheidende große Wurf gelungen. Er sichert ihre Altersversorgung, wie sie einmal selbst sagt. Doch steigt ihr der Erfolg nie zu Kopf. Ja, sie ändert nicht einmal ihren bescheidenen Lebensstil. Kaum, dass sie München je verlässt, denn München ist ihre Heimat. Dort fühlt sie sich wohl. Warum also in die Ferne schweifen?
Ich habe nie eine Reise ins Ausland gemacht. Nur einmal eine Reise nach Wien, eine nach Berlin, dann Berchtesgaden, Garmisch, Kochel, Tegernsee, Dorfen, Felden an der Vils, Grünwald, Kleinhesseloer See, Schwabing, Marienplatz, aus.
Zwischen 1935 und ihrem Todestag, dem 11. November 1991, lebt sie stets in derselben Wohnung, nicht weit vom Hofbräuhaus. Den Balkon bepflanzt sie eigenhändig und so dicht und originell, dass er Stadtberühmtheit erlangt. Renate Bayerl, die Lebensgefährtin des ehemaligen AZ-Lokalchefs, erinnert sich.
Für mich als Kind war das am Rotkäppchenbrunnen. Man ist vorbeigegangen und dann wurde dann aufgezeigt, da waren furchtbar viele Grünpflanzen, ich sehe sie noch, und da dahinter wohnt die Frau Bielek. Die zeichnet den Hirnbeiß.
Gerd Thumser kannte Franziska Bieleks Wohnung im ersten Stock des Hauses am Kostor 3 auch von innen.
Da habe ich sie auch einmal besucht und es sah aus wie in einem Trödlerladen, ist die ganze Wohnung, weil sie lauter Raritäten aufgesammelt hat und die aufgehängt hat oder ausgestellt hat und so weiter. Also ist das hier in meiner Wohnung noch harmlos.
Die Illustratorin lebt sehr zurückgezogen. Sie ist zwar durchaus gesellig, meidet aber das Rampenlicht wie die Pest. Und die berüchtigte Münchner Schickeria ist so gar nicht ihr Fall.
Andererseits tanzt sie leidenschaftlich gern, liebt Faschingsbälle und auch fürs Oktoberfest ist sie durchaus zu haben.
Jetzt geht die Wiesen an. Verschiedene Leute von Stuttgart und von Hamburg, die wollen sich gerade von mir hinführen lassen. Dabei steige ich in kein Karussell und keine Schaukel. Trinke kein Bier, mein grantiger Magen erlaubt mir kein Brathendl. Aber schauen tue ich. Und das ist was Wunderschönes.
Dass sie kein Bier trinkt, ist für eine gebürtige und zeitlebens praktizierende Münchnerin ziemlich ungewöhnlich. Selbst beim traditionellen Starkbieranstich mit dem Politiker der Blecken auf dem Nockerberg lässt sie sich im blickdichten Käferloher Maßkrug Wasser und kein Bier kredenzen. Denn, so bekennt sie einmal,
ich habe im Leben noch kein Bier getrunken. Mich graust davor ganz fürchterlich. Lieber noch trinke ich Kamelmilch. Bloß Bier nicht.
Franziska Bielek kennzeichnen vier Hauptwesenszüge. Einmal unbeugsame Geradlinigkeit. Zum anderen bleibt sie trotz ausgeprägten künstlerischen Selbstbewusstseins immer wohltuend bescheiden. Zum dritten besitzt sie viel Humor, scheint immer heiter zu sein. Und last but not least ist sie viertens eine äußerst treue Seele. Wer ihre Freundschaft oder Zuneigung gewonnen hat, kann darauf felsenfest bauen.
Diese Treue ist für die, denen sie gilt, sicher nicht immer ganz leicht zu ertragen. Zumindest dann nicht, wenn Franziska Bielek in einen Treuekonflikt gerät. Dann geht es nämlich streng der Reihe nach. Ihrem Lebensgefährten Lothar Kuppelmeier, einem Redakteur der Süddeutschen Zeitung, hält sie beispielsweise in einem 26 Jahre dauernden, geschlamperten Verhältnis zweifellos die Treue. Aber heiraten wird sie ihn erst 1962. Denn vorher muss sie ja auch noch ihrer Mutter die Treue halten, die bei ihr in der Wohnung am Kostor wohnt.
Die habe ich sehr geliebt. Die hätte ich nie verlassen können.
Lothar Kuppelmeier stirbt dann bereits nach nur 13 Jahren Eheglück. Und Franziska Bielek, die nach eigenem Bekunden nicht allein sein kann, ist jetzt auf einmal schrecklich allein. Wie es da in ihrem Inneren aussieht, kann man vielleicht daran erkennen, dass sie sich von nun an nicht mehr um die Balkonpflanzen kümmert.
Die Jahre kommen und gehen. 16 sind es noch an der Zahl, ehe sie am 11. November 1991 im Alter von 85 Jahren stirbt. Vorher wird sie noch unter anderem mit der Ludwig-Thoma-Medaille geehrt, dem Ernst-Hofe-Richter-Preis und dem Poetentaler.
Das schönste Denkmal hat sie sich freilich selbst gesetzt, mit der Figur des Herrn Hirnbeiß, in der sie mindestens noch so lange weiterlebt, wie es die Abendzeitung geben wird. Denn die Zeichnungen sind immer noch ihre Originale. Etliche hundert Stück hat sie davon im Lauf der Zeit zu Papier gebracht. Wahrlich ein stolzer Fundus, aus dem die Zeitungsmacher noch heute für ihre hirnbeißischen Kurzkommentare schöpfen können.
Franziska Bielek und ihr Herr Hirnbeiß. In der Reihe Land und Leute hörten Sie eine Hommage an die Zeichnerin und Autorin von Ulrich Zwack. Die Sprecher waren Beate Himmelstoß, Peter Weiß, Hemmer Michel und Carsten Fabian. Ton und Technik Christine Frei. Regie der Autor. Redaktion Heidi Wolf. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2016.